Hier ist Großstadtradio. Unterwegs in Brandenburg.
Wir wollen Botschafter für unsere Region sein und wollen unter Beweis stellen, dass wir hier nicht unattraktive Pampa sind und hier auch nicht alles nach Maggi schmecken muss, sondern dass wir hier kulinarisch wie kulturell wirklich wunderbare Angebote haben, die wir auch an die Metropolen oder in Richtung Metropolen anbieten können und wo viel Attraktivität entsteht, touristische Attraktivität, aber vor allem qualitative Vielfalt, was Ernährungsprodukte angeht. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit sehr wichtig ist und zunehmend wichtiger wird. Das merken wir auch an dem Wachstum unserer Mitglieder. Die entstehen ja nicht, weil sie es alle so witzig finden, sondern weil es auch zunehmend einen Markt dafür gibt.
Sagt Eva Paulus von der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin e.V. Herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Podcast-Reihe in OPR. Ich bin Joachim Ackermann und nehme dich wieder mit nach Ostprignitz-Ruppin. Gemeinsam für die Region, gemeinsam mehr erreichen, gemeinsam neue Ideen finden und sich gegenseitig stärken. So beschreibt die Regionalinitiative Prignitz-Ruppin ihr Ziel. Es geht darum, regionale Produkte stärker sichtbar zu machen. In der Gastronomie, im Tourismus und im Alltag der Menschen vor Ort. Gegründet wurde die Initiative im Jahr 2017. Ihr Anliegen? Die Identität der Region stärken und die Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Verarbeitern, Gastronomen und Handel fördern. Getragen wird sie von den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. Vertreten durch die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg und dem Tourismusverband Prignitz. Zum Netzwerk gehören inzwischen über 100 Betriebe, darunter Landwirte, Fleischereien, Mostereien, Kunsthandwerker und Gastronomen. Die Initiative organisiert Gemeinschaftsstände auf Messen wie der Grünen Woche in Berlin und betreibt Plattformen, die zeigen, wo regionale Produkte erhältlich sind. Ein zentrales Angebot ist der digitale Einkaufswegweiser. Er bündelt 115 Anbieter mit Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen. Abrufbar ist er unter anderem auf der Website der Initiative. Doch was bedeutet Regionalität eigentlich konkret? Ist sie nur ein Trend oder ein echter Mehrwert für Geschmack, Wirtschaft und Gemeinschaft? Diese Frage hat mich neugierig gemacht. Ich habe mich auf den Weg durch Ostprignitz-Ruppin gemacht zu 4 Betrieben, die beispielhaft zeigen, was hier entsteht. Mit Handwerk, Haltung und Leidenschaft. Meine Tour beginnt nun bei Homemade in Karstetzhof bei Wittstock. Danach geht es weiter zur Ölmühle Katerbo, zur Bäckerei Vollkern in Rohrlack und schließlich zur Mosterei des Linumer Landhofs. Los geht's in Karstetzhof. Dort habe ich mit Inhaberin Eva Paulus gesprochen, wir haben sie schon gehört. Sie ist zugleich Vorstandsvorsitzende der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin.
Wo ist denn dieser Markt? Ist der hier vor Ort auch oder entwickelt sich das tatsächlich Richtung Berlin, Richtung Hamburg, Richtung Großstädte?
Wir sind auch mit Homemade mal davon ausgegangen, das ist ein städtisches Thema und wir müssen uns den urbanen Zentren öffnen. Dann haben wir mit Homemade eben sehr schnell uns auf die Räder gemacht und sind mit unseren Produkten nach Berlin und Hamburg gefahren, auf Märkte wie die Markthalle 9 und sowas. Mit ein bisschen Erfahrung und Jahren haben wir festgestellt, dass das Schwachsinn ist. Also die urbanen Zentren sind gute Märkte, weil sie natürlich sehr groß sind und viele Menschen ansprechen. Aber der Bedarf ist hier auf dem Land genauso. Also der ländliche Verbraucher ist ebenso bedürftig nach hochqualitativen Produkten und auch bereit dafür zu bezahlen wie jeder Städter. Also das ist so ein typischer Irrglaube. Ich will es mal frech ausdrücken, die bäuerliche Bevölkerung braucht es nicht. Und das ist verwöhntes Zeug, was die Städter brauchen. Das ist Quatsch. Also wir haben hier unseren Markt, wir haben hier unsere Menschen, die in den Hofladen kommen und Fleisch nicht mehr im Supermarkt kaufen wollen. Und es geht den anderen Unternehmen genauso.
Wie wichtig ist Regionalität für eine Kaufentscheidung?
Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass Regionalität ein ganz wichtiges Argument ist und zunehmend ein wichtiges Argument ist. Was nicht bedeutet, dass es nicht unglaublich schwierig ist, sich mit kleinen Unternehmen zu halten. Also die Vorstellung, ich fange jetzt an, Marmelade zu kochen und morgen kann ich davon leben, ist vermutlich etwas blauäugig. Also sie brauchen viel Zeit, sie brauchen viel Kraft und sie brauchen auch ein bisschen finanziellen Spielraum, um die Anfangsjahre zu überstehen. Das ist aber, glaube ich, in jeder Branche so. Also ich würde keine Reichtümer und goldenen Berge als Erwartung aufbauen wollen. Und trotzdem zeigt sich in einem Wachstum von 7 auf über 100, dass es Sinn macht und dass es Märkte gibt und dass Regionalität etwas ist, was absolut im Kommen ist. Sie brauchen ja eigentlich auch nur in die großen Supermärkte zu gehen. Da finden Sie unterdessen überall zumindest eine Ecke, wo die Läden regionale Produkte versammeln und anbieten.
Merken Sie das auch hier im Hofladen, dass vielleicht an der Anzahl der Gäste, die hierher kommen und an den Fragen, die an Sie haben, dass sich da in den vergangenen Jahren etwas verändert hat in der Erwartungshaltung vielleicht, in dem Konsum der Bevölkerung?
Ich glaube, bei uns waren schon immer, gerade mit dem Produkt Fleisch, waren die Fragen vor 10 Jahren auch schon da. Weil wenn Sie bei uns einen Braten kaufen oder 500 Gramm Hackfleisch oder eben eine Salami, dann geben sie dezidiert mehr aus, als sie das im Supermarkt täten. Und das erzeugt natürlich immer die gleiche Frage beziehungsweise auch die gleiche Erwartung. Also wo kommt das Fleisch her? Wie und wo leben eure Tiere? Kann ich mich darauf verlassen, dass die ein gutes Leben geführt haben? Wie und wo lasst ihr schlachten? Also dieser ganze Prozess wird abgefragt und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Also in dieses Gespräch wollen wir ja mit unseren Kunden kommen.
Welche Wünsche hat sie an die lokale und regionale Verwaltung?
Liebe Verwaltung, liebe Kommunen, redet nicht nur von regionaler Förderung, sondern setzt sie auch mal um. So haben wir hier zum Beispiel mit der Stadt Wittstock, da haben wir uns schwer beklagt über Jahre, dass bei einem Beispiel Weihnachtsmarkt dann von irgendwoher irgendwelche willfährigen Karussellbetreiber oder was auch immer geholt wird und die regionalen Anbieter eigentlich nicht gefragt werden. Und wir haben als Regionalinitiative immer wieder gesagt, Leute, also mehr als 100 Unternehmen euch quasi auf dem Silbertablett zu bieten, können wir ja nicht tun. Wir müssen nur mal ins gemeinsame Handeln kommen und ihr, liebe Kommunen, müsst mal ernst nehmen, was ihr selber sagt, nämlich die Förderung regionaler Unternehmen. Und wenn man das immer wiederholt und immer wieder das Gespräch sucht, siehe da, dann tut sich was. Also das ist ein großer Wunsch, das nicht nur als Lippenbekenntnis zu propagieren, sondern sich wirklich zu überlegen, was kann man denn tun? Gibt es vielleicht auch bei öffentlichen Ausschreibungen Möglichkeiten, Regionalität besonders zu bepunkten, um damit einfach auch mehr regionale Unternehmen in regionale Wirtschaftskreisläufe einzubinden. Das hört sich jetzt trocken an, aber das tut wirklich Not. Und es ist nicht so schwer, wenn man das will. Und da sind wir aber auch immer wieder mit den Ministerien im Gespräch und suchen den Austausch und suchen nach Lösungen, um da Schrittchen für Schrittchen das Bewusstsein in ein Handeln umzusetzen. Der Wunsch ist da, aber es fehlt manchmal noch so ein bisschen an dem Schubs, den es dann braucht, um es Realität werden zu lassen.
Eva Paulus Betrieb Homemade bietet ein Sortiment an Fleisch- und Wurstwaren an. Ich habe sie nun gefragt, was die regionale Produktion bei Homemade ausmacht.
Was kriegen Sie im Hofladen? Das, was man von diesen Tieren bekommt, nämlich Fleisch und Wurst. Wir lassen immer so das, was Sie für Topf und Pfanne brauchen, also Braten, Hackfleisch, Gulasch, Rouladen, all dieses, was man so gerne und üblicherweise kocht, nichts Verrücktes in der Regel, bei jeder Schlachtung produzieren und aus allem, was nicht so gut in Topf und Pfanne passt, lassen wir Salamis machen. Und das tun wir auch hier in Kooperation mit einem regionalen Unternehmen. Also der Landwirt fährt die immer 2 Rinder, damit sie sich nicht aufregen, auf Hängern, die sie kennen, zu einem maximal 30 Kilometer entfernten Schlachthof. Dann fährt unser Verarbeiter, also unser Metzger mit dem Kühlwagen, holt die Schlachtkörper ab. Dann werden die in Kremmen verarbeitet und dann sind wir wieder dran mit dem Vertrieb. Das ist so die Kette. Was Sie darüber hinaus kaufen können, sind regionale Produkte im Ernst, die mir persönlich gefallen. Das ist natürlich das Schöne, wenn man sowas macht, dann hat man auch die Freiheit, das so zu machen, wie man selber lustig ist. Also wir kaufen bei Kollegen all das, was uns selber schmeckt oder was uns beeindruckt über die Produktion oder was in irgendeiner Form besonders ist. Und das wandert bei uns in den Hofladen und genauso verfahren viele Kollegen auch. Das erwarten wir auch so ein bisschen von den Mitgliedern der Regionalinitiative, dass man sich auch auf die Weise unterstützt. Also wer einen Hofladen hat oder wer ein Hotel hat oder ein Restaurant oder sowas, ist wirklich auch gebeten und angehalten, sich dieser regionalen Idee insofern zu verpflichten, dass die Produkte dann auch Plattformen finden.
Gehören Ernährung und Tourismus für Sie zusammen?
Ja, unbedingt. Absolut. Wir können Menschen nur hier in unsere Region locken und von der Attraktivität überzeugen, wenn sie auch kulinarisch etwas vorfinden, was genussreich ist. Dieser Genuss, der ist eben ein umfänglicher und ein vielfältiger. Und wenn du hier mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs bist und kilometerweit nichts zu essen und zu trinken findest oder keinen schönen Ort, wo man mal verweilen mag und dabei sich verwöhnen lässt, dann ist es nicht gut. Und das zeugt nicht von einer attraktiven Region. Und darum müssen wir wirklich viel daran tun. Und ein schönes Beispiel, ich will es ergänzen, um zu zeigen, dass das Thema noch breiter ist als Ernährung und Touristik. Wir haben uns jetzt gerade zusammengetan mit dem Verband für Niederdeutsch, weil Ernährung und Genuss ist ein identitätsstiftendes regionales Moment, genauso wie Sprache. Und wir haben hier mit diesem Niederdeutschen, das ist nicht irgendein Dialekt, sondern das ist die größte eigene deutsche Sprache, eben auch ein identitätsstiftendes regionales Moment. Also ist auch da eine Partnerschaft entstanden. Wir drucken jetzt zum Beispiel gemeinsam kleine Einkaufstüten mit einem niederdeutschen Spruch drauf. Genauso wie wir uns mit dem Theatersommer Netzeband, das jeden Sommer hunderte Hamburger und Berliner hierher lockt, verbunden haben. Kultur gehört genauso dazu. Wir müssen diese Region in jedweder Richtung genussvoll erlebbar machen. Und das können wir, von den Angeboten können wir das. Wir müssen es nur zusammenbinden und zeigen.
Ostprignitz-Ruppin gehört mit rund 2500 Quadratkilometern zu den flächengrößten Landkreisen Deutschlands. Mehr als die Hälfte der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Die Region ist geprägt von großen Agrarbetrieben und gleichzeitig von einer wachsenden Zahl spezialisierter Direktvermarkter und Biohöfe. Regionale Produkte sind hier sichtbar, in Hofläden, Manufakturen und in der Gastronomie. Direktvermarktung spielt eine zentrale Rolle. Besonders entlang der touristischen Routen im Ruppiner Seenland sowie rund um Küritz und Wittstock gibt es eine hohe Dichte an Hofläden. Mehr als 40 feste Direktvermarkter sind hier aktiv. Dazu kommen mobile Verkaufsangebote. Im Fokus der Erzeugung stehen Fleischprodukte, vor allem Rind und Wild, außerdem Milchprodukte, Getreide, darunter auch alte Sorten, sowie Obst und Gemüse aus dem Gartenbau. Meine Tour führt mich nun weiter nach Katerbo, in die Ölmühle Katerbo. Dort habe ich mit Betreiberin Anke Starmer und ihrem Mann Henrik gesprochen. Henrik Starmer ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin.
Was treibt Sie an? Was ist so Ihre ganz persönliche Motivation, jeden Tag aufs Neue hier loszulegen?
Die Motivation herzuziehen war damals, dass wir diesen Jugendtraum hatten, so einen Hof zu bewirtschaften. Und dann haben wir das Gelände gefunden und haben aber nicht gewusst, wie wir es bewirtschaften sollen und haben dann eben im Spreewald die Idee aufgegabelt, dass man doch auch möglicherweise mit Öl was machen könnte. Denn im Norden von Berlin gab es zu der Zeit keine Ölmühle, zumindest auf brandenburgischem Gebiet. Und das hat uns motiviert, dass wir was gefunden haben, womit wir hier wieder Leben raufbringen können auf diesen Hof, der leer stand leider. Und das motiviert uns auch, das weiter auszubauen. Und diesen Hof, den wollen wir gerne noch als noch interessanteren Anziehungspunkt für die Menschen aufbauen, als Hof für Lebensmittelhandwerk. Und das wollen wir noch ausbreiten, wollen auch noch zusätzliche Sorten aufnehmen. Also wir denken an Senf. Wir haben auch schon eine große Senfmühle, die hier hinten steht und ihrer Inbetriebnahme entgegen hofft. Sie steht schon ein bisschen da. Aber das ist eines der nächsten Ziele, dass wir da ein neues Produkt haben, eine Produktgruppe. Und das motiviert uns, weil es einfach auch Spaß macht. Und wenn man natürlich einmal angefangen hat, dann ist das nicht nur mit guter Laune morgens aufstehen, sondern dann sind die Aufgabenlisten ja auch lang und dann ziehen einen auch die aus dem Bett heraus. Aber die machen wir eigentlich immer mit Freude, auch wenn es natürlich ab und zu Druck macht. Aber das gehört ja dazu, wenn man was aufbaut.
Genau, um das zu ergänzen, wir wollten einfach was machen, also richtig was machen und haben uns dann irgendwann für den Weg mit dem Öl entschieden, haben gesagt, wir versuchen es und bekamen da sehr viel Wertschätzung, also die Rückmeldung einfach total toll und von der Qualität her und dass das von Anfang auch bis Ende mit diesen Wertschöpfungsketten, woher wir die Saaten nehmen, wie wir das Öl vermarkten, wie wir das verkaufen, was wir mit den Nebenprodukten machen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten, was wir hier tun und wie wir das vermarkten, auch auf direkte Art und Weise. Davon wird man erstmal nicht reich, aber wir können leben und vor allen Dingen diese Wertschöpfung. Deswegen, also das treibt mich zum Beispiel auch immer wieder an, dass ich sage, okay, das Öl muss so lange laufen, bis es fertig ist, damit ich es morgen wieder liefern kann, denn es wurde bestellt und egal wie die Uhrzeit ist und egal, ob ich dann am nächsten Tag wohl drauf bin. Aber das treibt einen wirklich an, also dieses Gefühl zu haben, das wird von den Leuten wirklich geschätzt. Also man tut etwas.
Und was bedeutet die Regionalinitiative für Sie?
Die Regionalinitiative organisiert verschiedene Formate, Veranstaltungsformate. Und das sind gemeinsam am Tisch, nennt man das. Das ist also ein Treffen von Politikern, von Kulturleuten, von der Verwaltung, zusammen mit Unternehmern aus der Regionalinitiative. Da stellt man sich gegenseitig vor, baut das Netzwerk eben aus und erhöht die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmbarkeit. Wir haben in der Region nämlich viele gute Lebensmittelproduzenten und auch kulinarische Anlaufpunkte, die noch nicht so bekannt sind. Und das wollen wir als Regionalinitiative eben leisten, dass wir das bekannter machen. Dann haben wir einen Einkaufswegweiser, der dem gleichen Ziel dient, nämlich, dass man sieht, was es alles in der Region gibt. Das ist mittlerweile eine Faltkarte, wo alle Mitglieder der Regionalinitiative und noch ein paar darüber hinaus sich, die dort dargestellt sind und die dann für Gäste der Region vor allem dann auch sichtbar werden, wenn man hier kleine Touren machen möchte, um zum Beispiel Hofläden anzulaufen oder Produzenten oder Landwirte, Gastronomie, was auch immer.
Was sind denn so die größten Herausforderungen, denen Sie ja möglicherweise auch gegenüberstanden, wenn man in kleinen Ortschaften hier auf dem Land in dieser Region sagt, also ich möchte jetzt tatsächlich regionale Produkte herstellen und vermarkten. Was sind so die ersten Hürden, die man da zu nehmen hat?
Na, für uns war damals sowieso der Start auch mit der Regionalinitiative in der Hinsicht, als wir uns nämlich gegründet haben, bin ich erstmal zu IHK, die mich dann auf die Regionalinitiative oder zur REG dann empfohlen hatte, um dieses Netzwerk kennenzulernen und hatte dann auch an einem Gründerseminar teilgenommen und habe dann durch diesen Beitritt in diese Organisation erstmal viele Partner kennengelernt und habe dadurch dann auch gehört, habe erzählt, was wir tun wollen und dass wir gerne in der Landwirtschaft Erzeuger suchen, die hier aus der Region produzieren, mit denen wir zusammen kooperieren können, also wo wir eher dann die Saaten zum Ölpressen nutzen können und welche Möglichkeiten es gibt, dass wir hier eben auch vermarkten können. Und dann haben wir eben festgestellt, dass es schon mehrere Hofläden gibt, haben uns mit diesen auch angefreundet und ausgetauscht, um uns selbst dann erstmal irgendwo auch ein Bild zu machen, wie gehen wir weiterhin vor. Und als wir aber vor 11 Jahren hierher gezogen sind, haben wir uns erstmal sowieso auch im Dorf integriert und sind erstmal angekommen und haben geschaut, wo leben wir, mit wem leben wir hier zusammen. Also es sind so ganz viele Punkte gewesen, wo wir erstmal geguckt haben, was gibt es alles für Leute und was gibt es für Netzwerke und wie können wir uns denn da mit einbauen und einordnen, beziehungsweise unsere Netze denn damit eben auch verspinnen. Also
diese Region ist ja großflächig. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung auch, dass man, wenn man Kunden suchen möchte, dann sind die möglicherweise an den Hotspots, die bekannt sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier in Katerbo etwas aufmacht, dann ist das erstmal noch nicht unbedingt allen bekannt, auch nicht in 30 Kilometern Entfernung, was ja noch regional wäre. Das ist ein Stück weit Arbeit, die man zusätzlich hat, dass man eben bekannt gibt, hier auf diesem kleinen Dörfchen ist was. Und viele sagen dann zum Beispiel, wir kennen die L18, die Straße, die hier durchfährt, wir kennen auch Katerbo vom Schild, aber wo soll denn da was sein, dass man da eben ein Stück runterfahren muss und dann hier im Ort das findet? Das ist eben nicht selbstverständlich. Da muss man dran arbeiten, das ist eine Herausforderung. Und das ist eben für alle, die in der Regionalinitiative sind, auch so. Oder die allermeisten, die jetzt nicht unbedingt in Neuruppin oder Küritz sitzen, die brauchen Zusatzbekanntmachung, dass sie vorhanden sind überhaupt. Und wir haben es eben auch oft, dass die Leute hier auf dem Hof kommen und sagen, ach, das hätten wir jetzt aber nicht erwartet, dass es hier ist. Also die Leute erwarten nicht mal, dass was da ist, und das muss man eben ändern, dass die Erwartung andersrum ist und sie wissen, wo sie hinfahren.
Das ist sicherlich ein Thema. Was sind sonstige Herausforderungen bei der Vermarktung Ihrer Produkte? Wird das auch von der regionalen Bevölkerung hier, von der lokalen Bevölkerung vielleicht sogar angenommen, oder kommen Ihre Kunden vielleicht von weiter weg?
Das ist ein Gemisch, was wir haben. Das ist zum Glück auch so, dass die regionalen Leute das anerkennen. Bestimmt nicht alle, aber hat, glaube ich, kein Unternehmer, der das hat. Das gibt's aber, und wir vermarkten eben auch über kleine Läden hier in der Region, haben aber auch überregional eben Kunden aus Berlin, Potsdam oder auch bundesweit, weil wir das eben über einen Onlinehandel eben mit anbieten. Und ich würde aber sagen, der Schwerpunkt ist schon die Region. Und die ziehen wir aber so bis Potsdam, das empfinden wir noch so als Region, und Nordberlin, aber auch bis Mecklenburg hoch. Das sind so die Regionen, die wir bedienen, und da haben wir auch unsere Kundschaft. Das sind auch die hier in den Hofladen kommen, aus der Region überwiegend. Und dann haben wir ein großes Netzwerk, das mit ProAgro zusammen funktioniert. Das ist ja auch eine Initiative hier aus Brandenburg, die schon lange am Start ist und die auch sehr viel Marketing für unter anderem so Kleine wie uns macht. Und wir haben zum Beispiel die Landpartie im letzten Jahr ganz groß mitgemacht, machen das aber auch jedes Jahr im Juni, dass wir dann den Hof aufmachen, die Ölmühle aufmachen zum Anschauen und dann wirklich aus, kann man sagen, ganz Brandenburg Leute zu Besuch kommen und natürlich aus den beiden großen Städten entsprechend auch, die dann übers Wochenende hier rausreisen, um Tagesausflug zu machen, zu gucken, wie kommt das Öl aus der Saat und wie schmeckt es dann am Schluss, wenn es ganz frisch auf den Tisch kommt.
Hat sich denn etwas verändert in den vergangenen Jahren? Also könnte mir denken, dass ja auch der Tourismus da eine Rolle spielt, Thema Wandern, Thema Radfahren, aber auch Tagesausflügler aus den Metropolen, aus Berlin, vielleicht sogar aus Hamburg, liegt ja halbwegs in der Mitte, sage ich jetzt mal, so ein bisschen näher an Berlin dran. Merken Sie etwas, dass in den vergangenen Jahren da auch ein Trend vielleicht sogar entstanden ist, mehr auf Regionales zu setzen?
Ja, also in den letzten Jahren wurde hier die Gegend auch touristisch mehr erschlossen, also die Küritz-Ruppiner Heide. Da wurden viele Wanderwege angelegt und eben auch der Aussichtsturm. Und inzwischen wurde auch die Zertifizierung zum Sternpark eben anerkannt. Und dadurch, dass wir direkt eben auch daneben liegen, identifizieren wir uns eben auch mit dieser Region und verbinden eben auch touristische Projekte. Also es gab vor ein paar Jahren eben auch den Wandermarathon, der durch dieses ganze Gebiet hier ging, wo wir uns auch einer der Knotenpunkte dann gemeldet hatten und somit eben zahlreiche Gäste hier kurz hatten, die dann anschließend aber dann immer noch von dem ganz kurzen Besuch, weil sie sich hier den Stempel holen mussten, von uns berichtet hatten, den ersten Eindruck oder dann sogar im Anschluss daran nochmal hierher gekommen sind. Und das sind große Werbeträger. Und aber eben auch, dass wir von vielen Organisationen jetzt auch angesprochen werden, die eben auf solche regionale Erzeuger wie wir sind, eben hinweisen möchten durch Fahrradtouren, durch spezielle touristische Ausflüge, dass man sich auch mit einem Besuch in Rheinsberg oder bei einem Theaterbesuch in Netzeband eben bei uns hier, dass man bei uns schön einkehren kann, frisch gepresste Öle probieren kann und kaufen kann. Und also wir schauen schon, dass wir davon profitieren, beziehungsweise eben auch viele Vorschläge geben. Also wer hierher kommt, dass wir darauf hinweisen, welche schöne Region wir hier eben um uns herum haben.
So regionale Produkte, ist das auch etwas aus Ihrer Sicht, womit man so eine Region stärken kann? Thema positive Identifikation?
Ja, also wir kennen viele aus Katerbu oder hier direkt aus der Region, die das ganz toll finden, das Leinöl oder das Hanföl hier von uns zu verschenken, zu Hochzeiten, zu Geburtstagen. Also man identifiziert sich schon mit denen, weil es wird auch anerkannt, wenn viele sagen, Mensch, ist toll, dass ihr überhaupt sowas wagt und in die Hand nehmt und darauf ein Geschäft aufbaut und die Familie damit ernähren möchtet. Und wenn wir eben dadurch, dass wir unsere Kette eben auch wirklich durchziehen, dass wir sagen, wir nehmen die Hanfsaaten hier aus der Region, aus OPR, aus Sempo, oder haben die Kürbiskerne, wir machen nicht einfach steirisch Kürbiskernöl, sondern wir holen uns die Kürbiskerne aus Brandenburg, aus Belitz, vom Biobauern Syring. Also das schätzen sehr viele und kommen deswegen eher dann sogar noch hierher oder kaufen das, verschenken das und unterstützen das eben auch, reden darüber. Also das tut uns immer wieder gut.
So, jetzt haben wir so viel drüber geredet, was hier passiert in der Ölmühle Katerbo. Aber da muss ich natürlich jetzt nochmal direkt nachfragen. Hier kann ich natürlich einkaufen, Öle, wir haben es bereits gehört, aus der Region. Aber warum bleibe ich hier sonst noch so gerne? Was bieten Sie an?
Also wir zeigen gerne, wie wir unsere Öle produzieren. Ich erzähle auch gerne, wo ich das alles herhole, wie das hergestellt wird. Man kann probieren. Und was eben zusätzlich zu dem schönen Hofladen dazu kommt, ist, dass wir hier auch einen gastronomischen Teil eben dazu uns aufgebaut haben. Denn ich backe sehr gerne Kuchen, meine Schwiegermama auch. Also es gibt jedes Wochenende, Freitag und Samstag öffnen wir hier, gibt es frisch gebackenen Kuchen. Und weil wir auch noch weitere Backwaren sehr gerne essen, gibt es Freitag und Samstag auch aus dem Steinbackofen Pizza. Da steht dann mein Mann immer parat und belegt nach Herzenswunsch dann auch die Pizzen. Also kann auch speziell angekreuzt werden, was auf die Pizza rauf soll. Drumherum gibt es eben wirklich viele regionale Limonaden, Säfte. Also das, was es wirklich hier aus der Region gibt und nicht nur im Supermarkt.
Ein Blick über die Region hinaus zeigt, Direktvermarktung hat auch in ganz Brandenburg an Bedeutung gewonnen. Rund 500 bis 600 Betriebe verkaufen ihre Produkte direkt. Über Hofläden, Marktstände oder Abokisten. Brandenburg gilt zudem als Vorreiter im ökologischen Landbau. Fast 16% der landwirtschaftlichen Fläche werden biologisch bewirtschaftet. Deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Ostprignitz-Ruppin spielt dabei eine wichtige Rolle. Viele Betriebe in der Region arbeiten ökologisch und setzen Maßstäbe. Regionalität ist längst kein Nischenthema mehr. Sie ist ein wirtschaftlicher Faktor. Vorbei an weiten Feldern und offenen Landschaften geht es dann für mich weiter. Dorthin, wo es nach frischem Brot duftet. Zur Bäckerei Vollkern in Rohrlack. Dort habe ich mit Juliana Apitz gesprochen.
Was muss ein gutes Brot können, damit du sagst, das ist jetzt richtig gut?
Also ein gutes Brot muss gut schmecken und satt machen. Satt machen vielleicht an erster Stelle, gut schmecken an zweiter Stelle. Und es muss gesund sein, es darf keine Bauchschmerzen machen, es darf nicht Blähungen verursachen, alles was, womit jetzt vielleicht Menschen mit Zöliakie oder Ähnlichem ein bisschen Probleme haben. Also gutes Brot muss auf jeden Fall gesund sein und gut schmecken.
Was macht für Sie als Mitglied die Regionalinitiative Prignitz-Ruppin aus?
Also der allerwichtigste Punkt ist auf jeden Fall die Vernetzung. Wir sind ja ein relativ großer Landkreis in meinen Augen und würden sonst vielleicht gar nicht so richtig die ganzen Kompetenzen so zusammenkriegen wie in so einem Verein. Also das ist auf jeden Fall der Nummer eins Punkt bei der ganzen Geschichte.
Was für Aktionen startet die Initiative?
Ja, also eine ganz wundervolle Aktion in dem Verein ist das gemeinsam am Tisch. Das ist gerade ein bisschen ein loses Format, wo sozusagen alle Vereinsmitglieder zusammenkommen und gemeinsam speisen. Und zwar nicht nur so, jeder bringt was mit, sondern dann gibt's die fantastischen Hotels und Restaurants hier im Verein, die sich dann überlegen, mit welchen Zutaten möchten wir ein Menü kreieren. Und dann wird das sozusagen hier in der Region zusammengeschafft und was Wunderbares daraus gekocht. Und dann dürfen das alle zusammen verspeisen. Und da war ich bis jetzt leider erst einmal, aber es war ein total tolles Erlebnis.
Was ist die Idee dahinter, eben auf regionale Produkte zu setzen?
Also ganz, ganz groß im Vordergrund steht die Beziehung zu den Rohstoffen und zum Land und zu den Landwirten. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt am Großmarkt anonym irgendeine Zutat kaufe oder ob ich hier vor Ort mit dem Fahrrad oder mit dem Auto erreichbar den Landwirt oder die Landwirtin kenne und sehe, was auf dem Feld wächst oder sehe, welche Kühe da rumlaufen, wenn es jetzt um Butter oder um Milch geht. Und das ja fast so direkt anfassen kann. Das ist jetzt gar nicht so großartig in Worte zu fassen, aber es geht ganz viel um Vertrauen und darum, dass ich weiß und mit eigenen Augen sehe und mit eigenen Händen anfassen kann, dass das was Gutes ist, was ich hier verbacke und was in meine Brote reinkommt.
Wie wird das Ganze angenommen hier im Ort, in der Region?
Also als mein Vater die Bäckerei gegründet hat vor 26 Jahren, schon als Biobäckerei damals, war das noch ganz absolutes Neuland fast. Also es war schon einer von den Pionierbetrieben, könnte man fast sagen, die damals Bio-Brot gebacken haben. Und von daher war das hier ganz am Anfang in Rohrlack auf jeden Fall was ganz Außergewöhnliches. Wir haben aber schon von Anfang an immer nach Berlin auch viel geliefert und da kommen ja auch viele Trends her und da gibt es ja auch viele Menschen, die so ein bisschen schon moderner sind vielleicht als auf dem Land. Und deshalb ist es jetzt, also gab es da immer so zwei Perspektiven fast drauf. Aber gleichzeitig sind wir hier im Dorf total verwurzelt und es gibt viele Stimmen aus dem Dorf, die diese Bäckerei und die diesen Laden auch wichtig finden und also wichtig fürs Dorfleben als Treffpunkt und als Versorgungspunkt auch mit Backwaren.
Wo liegen denn so die größten Herausforderungen, wenn man sich entscheidet, hier in so einer ländlichen Region ein Unternehmen wie dieses aufzubauen?
Die größte Herausforderung seit ein paar Jahren ist auf jeden Fall die wirtschaftliche Situation. Das ist dieser Reibepunkt dazwischen, dass bei vielen Leuten das Geld immer knapper wird, aufgrund Inflation und anderen Themen. Und dass auf der anderen Seite das für uns immer teurer wird, Brot herzustellen, weil wir eben auf hochwertige Rohstoffe setzen und vor allen Dingen auf Handwerk. Und das Handwerk, also die Menschen, die hinter dem Brot stehen, die das Brot backen, die müssen ordentlich bezahlt werden. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, weil die vom Tarif vorgeschlagene Bezahlung eigentlich immer noch lächerlich ist. Und gleichzeitig wir als Wirtschaftsbetrieb in der Marktwirtschaft es unglaublich schwer haben zu bestehen.
Welche Konsequenzen zieht ihr denn hier in eurem Betrieb daraus, dass ja vieles teurer wird, auch an Rohstoffen möglicherweise?
Was jetzt unsere Kosten betrifft, da bleibt uns leider gar nichts anderes übrig, als die auch in höhere Preise umzusetzen. Wir haben jetzt keine Rücklagen oder Mittel, wo wir das irgendwie noch auffangen könnten. Das ist die erste Antwort auf die Frage. Und die zweite Antwort ist, wenn wir merken als Unternehmen, dass wir mit unserem Angebot nicht mehr so gut wirtschaftlich klarkommen, dass wir sozusagen genug umsetzen, dass wir unsere eigene Arbeit gut finanzieren können oder dass wir unsere eigenen Mitarbeiter gut finanzieren können, dann müssen wir uns überlegen, wie wir unser Angebot noch mehr diversifizieren können. Und ein Punkt, den wir da gefunden haben, ist, dass wir eben nicht mehr nur Produkte anbieten, sondern auch Dienstleistungen. Und da haben wir jetzt seit 2-3 Jahren Backkurse, die wir anbieten. Was wird auch wunderbar aufgenommen. Die sind auf mehrere Monate im Voraus schon ausgebucht. Und das ist ein Sektor, sage ich mal, in dem es richtig Spaß macht zu arbeiten und sich neue Sachen auszudenken, weil das eben auch auf ganz viel Nachfrage stößt.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Familienunternehmen. Ist das eine gute Voraussetzung, um so einen Laden zu führen? Wie war das bei dir, in diesen Job jetzt reinzuwachsen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen eigentlich. Ich würde sagen, eine Voraussetzung, auf die mir jetzt auch gerade total viel hilft, ist, dass unsere Familie komplett hinter diesem Betrieb steht und auch mein Vater, der die Bäckerei ja gegründet hat, weiterhin aktiv mit Rat und Tat mir zur Seite steht, sodass ich hier nicht ganz alleine kämpfen muss. Und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, mit meinen Geschwistern zusammen und mit meinen Eltern zusammen hier diesen Betrieb zu führen und ja, zu überlegen, was wir hier Schönes machen können.
Was macht die Bäckerei Vollkern denn so besonders?
Unser Highlight, was vielleicht auch der eine oder die andere kennt, ist das Urästhener. Das ist ein Brot, was nur aus Getreidesprossen gebacken wird, ohne Mehl, mit noch einigen guten Saaten drauf. Das ist auch ganz anders, als man sich ein Brot vorstellt. Das ist jetzt nicht hoch, also nicht groß und nicht feinporig, nicht gut aufgegangen in dem Sinne, sondern es ist eher ganz klitschig innen drin und wie ein Fladen. Es lädt auch auf jeden Fall nicht zum Schneiden ein, sondern zum Brechen, also zum Teilen. So ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Und der Rest von unserem Sortiment ist auf jeden Fall sehr vollkornlastig und sehr sprossenlastig. Also wir haben noch viele andere Brote, die mit Getreidesprossen auch gebacken werden, was dem Brot eine ganz eigene Süße gibt und eine Frische auch, weil das durch die Feuchtigkeit der Getreidesprossen sich schön lange hält und nicht so schnell trocken wird.
Was sind das für Kundinnen und Kunden, die hier vorbeikommen? Sind die aus der Gegend oder kommen hier vielleicht auch Touristen vorbei, die, sag ich mal, in diversen Führern, es gibt ja auch gerade den Einkaufswegweiser, den ganz neu, hier vorbeikommen? Merkt ihr sowas schon?
Ja, also zum einen ist es natürlich hier so der regionale Dorfladen, Hofladen für unser Dorf, aber auch für die umliegenden Dörfer, wo es so das, also neben unserem Brot, das eine und andere zu kaufen gibt. Im Sommer sind wir, würde ich jetzt mal behaupten, auch ein ganz großartiges Tourismusziel, weil wir hier so schön auf dem Land sind. Es kommen total viele Fahrradfahrer vorbei oder auch Motorradfahrer, die im Sommer so ein paar Ausflüge unternehmen. Und dann kann man hier schön auf dem Hof sitzen und Kaffee trinken und Kuchen essen oder auch auf der Wiese und es sich gemütlich machen.
Dieses Brot hat ja auch eine gewisse Geschichte. Wie kann denn so etwas auch zum Heimatgefühl, zur Identität, positiv gesagt natürlich beitragen, so ein Laden und so ein regionales Produkt, was hier vor Ort erzeugt wird?
Also ich sag mal, wenn ich ein Brot in der Hand halte, was aus Getreide besteht, das hier fast vor der Haustür gewachsen ist und aus Hanfkörnern und aus Leinkörnern, die hier im Nachbardorf angebaut werden, dann habe ich ja im Grunde ein Stück von der Heimat hier, von der Umgebung, von unserer Region in der Hand und kann sie essen. Das ist doch was ganz Wunderbares und was ganz Besonderes, wenn man sich jetzt vorstellt, von wo weit her unsere ganzen Konsumartikel kommen. Jetzt nicht nur Lebensmittel, sondern auch alles andere. Da ist es doch ein ganz wunderbarer Gedanke, dass wir in der Lage sind, hier vor Ort uns selbst zu versorgen mit unseren eigenen Produkten und Rohstoffen.
Ostprignitz-Ruppin profitiert auch von seiner Nähe zu Berlin. Viele Produzenten bieten Online-Bestellungen mit Abholung vor Ort an und beliefern gezielt die gehobene Berliner Gastronomie. Auch der Tourismus ist oft mitgedacht. Zahlreiche Radwege führen bewusst an regionalen Produzenten vorbei. Viele Betriebe setzen auf Transparenz. Kundinnen und Kunden können sehen, wie Produkte entstehen, wie Käse hergestellt wird oder wie Tiere gehalten werden. Das schafft Vertrauen. Hinzu kommt, hinter vielen Produkten stehen persönliche Geschichten. Familienbetriebe, Manufakturen, Höfe mit direktem Kontakt zur Kundschaft. Wer hier einkauft, begegnet oft auch den Menschen hinter dem Produkt. Der Einkaufswegweiser Prignitz-Ruppin ist deshalb mehr als nur ein praktisches Tool. Er macht die Region als Genuss- und Entdeckungsraum erlebbar. Denn regionale Produkte stehen nicht nur für Lebensmittel. Sie stehen für Handwerk, für kurze Wege, für Verlässlichkeit und für den Wunsch, Wertschöpfung in der Region zu halten. Das zeigt auch die letzte Station meiner Reise, die Mosterei des Linumer Landhofs. Dort habe ich mit Gründerin Regine Scholz-Berg gesprochen und viel über Äpfel gelernt.
Wie sind Sie dazu gekommen, auf Äpfel zu setzen?
Da muss ich vielleicht sogar ausholen, aber ich mache das mal ganz knapp. Ich bin so eine grün angehauchte Ökotante und habe nach der Wende eine alte Streuobstwiese übernommen und vor der Rodung bewahrt, weil ich damals schon gesehen habe, dass es ein unfassbarer Naturraum ist. Und kam so da quasi wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich zu Äpfeln in Hülle und Fülle von 800 Bäumen. Und das war eine Nummer. Also da musste dann eine Wertschätzung her, eben aus diesem überreichen Obst. Das war dann der Startschuss für die Mosterei. Also die Wertschätzung des einfach mir quasi zugefallenen Obst.
Ist es schwierig, regionale Produkte zu vermarkten?
Ja, natürlich ist es schwierig. Also man muss halt gucken, dass man eine Nische findet für sich. Wir probieren mit den Supermärkten und der Großindustrie zu konkurrieren, dann haben wir verloren. Also wir müssen eine kleine Nische für uns finden und die haben wir mit der Obstwiese gefunden, in der wir alte Apfelsorten finden, die wir dann auch reinsortig zu Apfelsäften machen. Und damit sind wir dann auch wieder bei dem Saisongeschäft. Also wir produzieren natürlich im Herbst und im Winter, wenn das Obst da ist, und vermarkten dann schwerpunktmäßig natürlich in den übrigen Jahreszeiten.
Was sind das denn für alte Apfelsorten und was ist dann das Besondere daran?
Alte Apfelsorten sind wissenschaftlich so benannt nach Züchtungen, die vor 1962 liegen. Also 1962 ist so die Marke der Züchtung von Apfelsorten, die der Verbraucher da liebt oder liebt Tee oder liebt immer noch, die nämlich einfach sind. Also wenig Säure, wenig, also nicht hart, nicht Widerstand, harte Schale und ja, einfach so schmeichelig sind. So, das wurde für den Markt gezüchtet. Und alles, was davor ist, sind etwas rauere. Man kennt den Boskop zum Beispiel, der so nicht so der beliebte Tafelapfel ist, weil er so eine raue Lederhaut hat und eben mürbe ist und sauer ist. Und solche sind eben, der Boskop gehört zu den bekannten alten Apfelsorten.
Ist das ein Markt? Also ist das gefragt? Und wenn ja, warum ist das gefragt? Ist das etwas Besonderes?
Der Trend bei dem Verbraucher geht wieder anders als eben bei diesen neuen Sorten, die alle gleich schmecken, also sagen wir mal sehr ähnlich schmecken. Der etwas geschultere Obstkäufer oder vor allen Dingen jetzt Apfelgenießer, der geht auf jeden Fall wieder zurück zu den alten Apfelsorten, also nicht hochindustriell hergestellt. Das mag man auch nicht so gerne, weil man weiß, die Apfelindustrie ist auch mit allen chemischen Keulen unterwegs. Das Schöne an den alten Apfelsorten ist, dass sie halt einen eigenen typischen Geschmack haben, dass sie ein bisschen schwieriger auch im Genuss sind. Aber durch diese Aromen und sogenannten Polyphenole unter der Schale gibt es eine Verträglichkeit für empfindliche Menschen. Also das ist der Knaller. Also die neuen, modernen Apfelsorten sind nicht nur so ein bisschen langweilig, sondern eben auch nicht so gut verträglich. Und die intensiveren alten Apfelsorten, die können mehrere, also empfindliche Leute auch essen.
Können Sie vielleicht so 2, 3 dieser alten Apfelsorten, die Favoriten vielleicht kurz vorstellen?
Also Boskop hatte ich eben schon gesagt, aber für uns in der Mosterei der Liebling ist der Kaiser Wilhelm, weil er so unfassbar saftig ist. Also der macht uns ganz wenig Probleme eben bei der Verarbeitung zu Saft. Dann ist mein aktueller Favorit, weil er so unfassbar schön blüht im Moment, der rote Berlepsch. Also rot, weil der wirklich aussieht wie von Schneewittchen frisch verzehrt. Also ist schon für mich ein sehr, sehr schöner. Aber was so ein bisschen populärer auch ist neben dem Berlepsch, ist die Alkmene. Das ist ein hocharomatischer, ja auch im Handel kaum auffindbarer, aber ja, eigentlich schade, dass es den nicht gibt. Und jetzt der totale Brüller bei uns auch in der Familie war die Goldsparmene. Das ist ein völlig interessanter Apfel für uns, aber für die Industrie nicht. Der fällt nämlich durch jede Europalette durch, weil er so klein ist. Und das ist wirklich wahr. Also der kommt nicht auf den Markt, weil der so groß ist wie Pfirsich vielleicht, also Maximum. Und aber der ist so für, ich habe ihn immer super gerne den Kindern in die Brotdose getan, passt da nämlich rein. Und ist hier in der Region ein sehr beliebter Stamm eigentlich, also die Unterlage für Neuzüchtung oder neue zu pflanzende Obstbäume.
Was sind das für Kundinnen und Kunden, die zu Ihnen kommen? Wissen die schon Bescheid über die verschiedenen Apfelsorten oder kommen die her und sagen, jetzt brauche ich mal eine Beratung, jetzt möchte ich es doch mal wissen, wenn ich hier schon extra herkomme, um ja mal Äpfel zu testen?
Also dann könnte ich Ihnen erzählen, eben so wie die Charaktere der Menschen sind, so geht es eben auch durch die Apfelkunden durch. Ich hatte im vergangenen Herbst einen, der mich halt wirklich auch angegangen ist und sagte, was ist denn das hier? Ich sage, das ist mein Saftladen, was soll sein? Also so, ja, ich möchte olle Äpfel haben. Nee, sage ich, habe ich nicht. Doch, ich möchte olle Äpfel haben. Die sehen ja aus wie im Supermarkt. Und das war blöd dann von mir, für diesen Kunden gerade die schönsten Exemplare rauszusammeln. Die gibt es natürlich auch bei den alten Apfelsorten. Die sind nicht gespritzt und nichts und gar nichts. Und der hat halt Qualitätsmängel mit ungespritzt gleichgesetzt. Und das war natürlich eine kuriose Angelegenheit. Aber in aller Regel wissen die Leute schon sehr genau, wonach sie suchen, wenn sie eben Tafelobst von alten Apfelsorten haben wollen.
Was gibt es für Sie für Entwicklungschancen? Wie vermarkten Sie Ihre Produkte hier regional, aber vielleicht auch in Berlin?
Corona muss ja für viele Erklärungen herhalten, aber bei uns ist Corona tatsächlich auch ein Grund gewesen für finanzielle Einschläge, weil unsere Säfte so interessant und vielschichtig sind in ihrer Vielfalt, dass wir großartige Restaurants beliefert haben, die dann zu Corona-Zeiten eben zugemacht haben. Und unsere Säfte sind einfach auch auf so einem Level, dass sie menübegleitend eben gerne genommen werden, also nicht nur Wein oder nicht nur als alkoholfreie Alternative, sondern einfach auch als geschmackliche Begleitung. So, das ist eine Geschichte, die ich super gerne mache, für Gourmets den Saft zu produzieren und herzustellen. Dann ist eine weitere Vermarktung halt nach wie vor Gastronomie, also Ausschank in größeren Hotels hier in der Region. Und dann geben wir es hauptsächlich eben über unseren Hofladen. Aber wir haben viele Stammkunden, denen wir das auch schicken.
Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Was sagen Sie, das ist vielleicht noch mal etwas, da möchte ich mit dem Apfelhof hin? Oder aber, naja, in welche Richtung kann es gehen? Gibt es Entwicklungschancen? Oder sagen Sie, Mensch, das ist toll so. So möchten wir es gerne behalten.
Also wir sind ja auch, sagen wir mal, im letzten Quartal unseres Berufslebens einfach altersbedingt. Ne? Ich sage zwar immer, ich kann nicht Rentner werden, weil ich nie gearbeitet habe, aber das ist ja so ein bisschen lachendes Weinesauge, ne? So als Selbstständiger. Und wir hatten Jahre, wo man eigentlich ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren hat, nämlich das Rausgehen in die Obstanlage und das Arbeiten eben draußen in den Bäumen und an den Bäumen und eben die ökologische Wertschätzung ganz nach oben wieder zu schieben. Da gab es Jahre, wo mein Garten mich nicht gesehen hat und da will ich wieder hin und mache das sogar auch richtig, richtig mit großen Schritten, dass ich eben eine neue Anlage habe mit neu gepflanzten Apfelbäumen von alten Sorten.
Ein Tipp für jemanden wie mich, der jetzt kein Experte ist, aber trotzdem dem gerade irgendwie so das Wasser im Mund so zusammenläuft. Was ist so ein guter Apfel hier, wo ich sage, vielleicht bei einer Radtour mal im Linum vorbeikomme und sage, diesen Apfel, den möchte ich jetzt mitnehmen nach Hause?
Also muss ich mich ein bisschen zügeln, dass ich nicht wieder meinen gnadenlosen Humor nach vorne. Ich würde Ihnen dann als Radfahrer empfehlen, kaufen Sie sich ein Glas Apfelmus. So. Da sind halt alle drin. So, also unser aufbereiteter Apfel, haltbar bis ewig und gegen die kleine Unterzuckerung unterwegs immer parat. So, das ist schon für Sportler eine ganz interessante Geschichte. Aber dann gibt es als Getränksaft, also Apfelsaft, natürlich den von der Streuobstwiese, was ein Cuvée, also eine Mischung aus allen möglichen alten Apfelsorten ist. Und dann, wenn also so zum Frühstück oder so sein sollte, dann ist die Mischung mit Möhre, also Apfel und Möhre, heiß beliebt.
Ich habe auf dieser Reise viele besondere Produkte probiert. Und vor allem richtig gute. Und ich nehme eins mit, die Lust, noch mehr von dieser Region zu entdecken. Denn regionale Produkte sind mehr als Genuss. Sie sind eine Chance, Ostprignitz-Ruppin weiterzuentwickeln und erlebbar zu machen. Für Gäste und für alle, die hier leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Die anderen Folgen unseres Podcasts in OPR hörst du auf großstadtradio.de und den großen Podcast-Plattformen. Bis demnächst. Großstadtradio aus Berlin und Brandenburg.